Guten Morgen miteinander. Ich freue mich ganz fest, dass ich heute da sein darf und mit euch das Wort weitergeben darf. Es ist das erste Mal, dass ich da bin, in der FEG Schaan, aber ich fühle mich sehr verbunden mit euch. Das ist der Grund, dass ich bin im Rheintal aufgewachsen bin. So in den 90er Jahren hatten wir eine Jugendarbeit, der Reto Blaser zumal. Im Luziensteig haben wir auch einen Jungschar und Teenie-Club-Lager, Pfingstlager. Und da haben wir Leute von euch kennengelernt, von dieser Gemeinde. Und gerade die Jungen, hat ein paar Junge gehabt, wo dann viele sind zu uns gekommen, auf Herbruck. Der Rolli Jud, der Thomas Beck, Michel, mag mich noch gut erinnern. Und Janin genau. Und ich habe die Zeit wahnsinnig gut im Gedächtnis. Wir hatten dort eine super Zeit miteinander. So als Junge haben wir, ist das wirklich schön gewesen. Und darum fühle ich mich wirklich verbunden. Und auch der Thomas habe ich dürfen kennenlernen. In dem Jahr, wo ich bei der Surprise ein Lager geleitet habe, eine Freizeit, durfte ich auch den Thomas kennenlernen. Und darum fühle ich mich wirklich verbunden mit euch. Ich möchte mich kurz vorstellen. Wie gesagt, mein Name ist Raphael Bähler. Meine Frau Kathi ist auch da heute mit mir. Unsere Kinder haben wir bei meinen Eltern gelassen, in Herbruck. Wir haben drei Töchter. Mia, Lea und Eva. Mia ist 12, Lea ist 8 und Eva ist 4-jährig. Wir sind erst zurückgekommen aus Peru. Ich war jetzt 15 Jahre in Peru gewesen. Ich habe meine theologische Ausbildung in Peru gemacht und habe jetzt mit 7 Jahren unterwegs mit der Missionsgesellschaft Indi Camino. Zusammen mit meiner Frau haben wir die Arbeit gemacht unter den Candoshi-Indianern. Mit Indi Camino in Südamerika. Wie seht ihr, Südamerika, hier sind wir gewesen, in Peru. Da seht ihr das Land und wir waren im Amazonasgebiet. Das, was grün ist hier, seht ihr aus, das ist Amazonas. Da ist die Küste und die grossen Berge, die Anden. Und wir waren aber im Tiefland, gewesen, dort wo es heiß ist, wo es sehr viel schöne Natur hat. Dort waren wir gewesen, auf der Missionsstation in Pucallpa, in Cachibo. Unser Einsatzort war aber im Norden, bei den Candoshi. Das sind kleine Dörfchen. Oben an den Flüssen, am Bastassa-Fluss, am Morona-Fluss. Und da haben wir immer wieder haben wir zusammen Einsätze gemacht, also einen Monat, manchmal eineinhalb Monate. Manchmal bin ich allein gegangen, manchmal sind wir als Familie, haben wir die Candoshi besucht. Ich bin hier auf die Welt gekommen, schon als Missionarskind, aber im 86er Jahr sind wir zurückgekommen. Meine Eltern, mein Vater war auch schon Missionar gewesen und er ist aus gesundheitlichen Gründen zurückgekommen und ich bin dann in Herbruck aufgewachsen. Also auch im Rheintal aufgewachsen, treffe ich in Herbruck, in die Schule gegangen, habe meine Lehre gemacht und mit 21 bin ich nachher wieder zurück auf Peru, weil ich den Ruf hatte, weiter die Candoshi zu besuchen. Ja, und jetzt seit dem Dezember sind wir wieder hier und wir dürfen am 1. Mai anfangen als Pastoren von treffe ich in Herbruck. So viel zu meiner Person, dass ihr jetzt ein bisschen eine Idee habt, wer heute Morgen zu euch redet. Und ja, wenn ihr noch Fragen habt, dann dürfen wir gerne nach dem Gottesdienst könnt ihr auf uns zukommen. Ich möchte noch beten zum Anfang. Ja, Jesus, ich lobe und preise dich, dass wir einfach dürfen zusammen sein und den Gottesdienst feiern miteinander. Danke für dein Wort, das zu uns redet, das uns Nahrung gibt, jeden Tag neu. Und du segne die Gemeinde segne hier, die Gemeinde FEG Schaan. Und ich möchte wirklich jetzt so an die denken, die ich früher kennengelernt habe. Auch meine Freunde von der Jugend, ich habe sie vorher erwähnt, der Thomas, der Rolli, Janin, all die, du kennst sie, Herr Jesus, und du weißt, wo sie sind in diesem Moment. Und du für sie bitte, Herr Jesus, dass du auch sie begleitest. Herr Jesus, du weißt, was sie gehört haben. Und du weißt, wie es ihnen geht. Danke, Herr Jesus, dass du versprochen hast, dass du zu deiner Gemeinde schaust. Und dass du immer bei uns wirst sein. Und an diesem Versprechen wollen wir uns festhalten. Und so wollen wir getrost in die Zukunft schauen. Danke, Herr Jesus. Amen. Wie wichtig ist dir die Sicherheit? Also, ich kenne ja die liechtensteinische Kultur nicht so wahnsinnig gut, aber für die Schweizer ist es ein sehr hohes Gut, Sicherheit. Für uns, wir müssen uns sicher fühlen. Es gibt kein Land, glaube ich, das mehr Versicherung abschließt als die Schweizer, die überversichert sind, manchmal sogar. Und wir sind froh, wenn wir wissen, wenn wir am Abend ins Bett gehen, dass die Tür beschlossen ist und dass wir Frieden haben und dass wir uns einfach geborgen können fühlen. Ich glaube, das ist für die Schweizer ganz wichtig. Man merkt es aber, wenn man so als Tourist ins Ausland geht, dann fühlt man sich plötzlich nicht mehr so wohl, wenn einem die Sicherheit fehlt und wenn es plötzlich gefährlich werden kann. Das ist einfach nicht mehr unsere Umgebung. Wir haben schon jahrelang keinen Krieg mehr gehabt, jahrhundertelang. Da im Liechtenstein weiß ich auch nicht, wann hat er den letzten Krieg gehabt? Mag sich auch niemand erinnern, oder? Das kennen wir gar nicht. Ist aber ein Vorrecht in der heutigen Welt, wo so geht es den wenigsten Leuten. Also prozentual gehören wir zu einer Minderheit. Es hat, glaube ich, wahrscheinlich noch nie so viele Flüchtlinge gegeben auf der Welt wie momentan. Und einfach Leute, was nicht so gut geht, wo, wenn sie am Abend ins Bett gehen, wo nicht sicher sind, ob sie morgen aufstehen oder was finden gibt oder was so passiert, wenn wir jetzt gerade an die Flüchtlingslager im Libanon denken und was es auch überall auf der Welt gibt. Wir kennen das aus der Nachricht. Ich möchte eine Geschichte erzählen, wo es genau um das geht. Da ist ein Mann, dem ist es relativ gut gegangen, hat ein sicheres Leben gehabt, ein gemütliches Leben. Sicherer Job, aber er hat gehört von einer Familie, was eben nicht so gut geht. Von einem Ort, wo es den Leuten nicht so gut gegangen ist. Und das ist in der Geschichte von Nehemia. Ich weiß nicht, kennt ihr die? Nehemia Kapitel 1. Wir lesen mal die ersten Vers. Der kommt es nämlich am Anfang merken wir die Spannung. Nehemia Kapitel 1, Vers 1. Dies ist der Bericht Nehemias, des Sohn Hachalias. Im 20. Regierungsjahr des König Artaxerxes von Persien, im Monat Kisleu, hielt ich mich in der königlichen Residenz Susa auf. Da besuchte mich Hanania, einer meiner Brüder, und mit ihm noch andere Männer aus Judäa. Ich fragte sie: Wie geht es den Juden, die aus der Verbannung heimgekehrt sind? Und wie steht es um Jerusalem? Sie berichteten: Die Zurückgekehrten leiden bittere Not. Man beschimpft sie. Von der Stadtmauer Jerusalems sind nur noch Trümmer übrig. Die Tore liegen in Schutt und Asche. Als ich das hörte, setzte mich hin und weinte. Ich trauerte tagelang, fastete und betete. So fängt die Geschichte von Nehemias an. Nehemias ist aufgewachsen im Persischen Reich. Seine Vorfahren sind verschleppt worden vom babylonischen König, vom Nebukadnezar. Der hat all die wichtigen Juden aus Jerusalem, hat ganz Jerusalem zerstört. Die Stadtmauern, der Tempel, die ganze Stadt ist zerstört worden und hat alle wichtigen Leute mitgenommen auf Babylonien. Zurück blieben sie einfach nur die Armen, die ganzen Armen. Und nachher ist das Babylonische Reich gefallen und nachher sind die Perser gekommen. Und der Nehemia hat nachher im Persischen Reich in Susa, das heisst in Susa, gelebt. Susa, das ist so die Grenze, es gibt heute nicht mehr die Stadt, ist im Mittelalter zerstört worden von den Mongolen. Ist ein bisschen nördlich vom Persischen Golf. Die Grenze Iran-Irak, dort war das etwa gewesen. Und er hat dort gelebt. Zu der Zeit war das die Hauptstadt vom Persischen Reich. Dort war der König. Weiss jemand, was der Beruf war von Nehemia? Weiss es jemand? Die Kinder haben das manchmal gelernt in der Sonntagsschule auf dem Kassettchen. Weiss es jemand? Ich mag mich noch erinnern, ich habe das Kassettchen von Nehemia. Er war Mundschenk. Was ist ein Mundschenk? Das ist eigentlich ein super Job. Er hat beim königlichen Palast gewohnt. Er hat dem König zu essen gegeben und hat müssen probieren vorher, dass man gewusst hat, dass es nicht vergiftet ist, das Essen vom König. Weil der König hat ja etwa die Finden gehabt und er wollte sicher sein, dass ihn niemand vergiftet. Und der Job vom Mundschenk, der war eigentlich recht angesehen. Und es war nicht nur das, dass er musste zu essen probieren, schon administrativ. Am Königspalast hat er administrative Aufgaben gehabt. Wenn Gäste sind, hat er die empfangen. Er hat auch politische Funktionen gehabt, mit diesen Gästen zu verhandeln und zu reden. Also es war ein recht hoher Job, den der Nehemias hatte. Und er hat seine Sicherheit gehabt, er hat zu essen gehabt. Das Dach über dem Kopf, ein schönes Dach über dem Kopf wahrscheinlich. Und hat eine hohe Stellung gehabt. Ein gutes Leben, könnte man sagen, hat der Nehemias gehabt. Es ist ihm gut gegangen. So wie uns hier im Liechtenstein. Wo es Frieden hat, wo es wenig Armut gibt. Es geht uns gut. So ist es um Nehemias gegangen. Dann hat er aber Besuch bekommen von seinen Brüdern aus der Ferne, die auch aus Jerusalem. Sie kam weit weg und hat gefragt, wie geht es den Juden, wie geht es meiner Familie? Die Nachrichten waren nicht so gut gewesen. Dann ist es nicht so gut gegangen wie im Nehemias. Er hat gehört, die Stadtmauer ist kaputt, die Leute leben in Armut. Und in dieser Zeit, wenn er keine Stadtmauer hatte, du hast keinen Schutz gehabt. Das heisst, die Finden können reinkommen, sobald du reich bist, sobald du Geld hast, können die Finden kommen, können dir alles wegnehmen. Das war nicht gang und gäbe gewesen. Also keine Stadtmauer, gleich Armut, gleich keine Sicherheit, kein ruhiger Schlaf. So ist es den Leuten gegangen. Wie hat er Nehemia regiert? Wir haben es gelesen im Vers 4. Als er das gehört hat, hat er gebrüllt. Er hat tagelang gefastet und gebetet. Das hat ihn bewegt. Emotionell. Er war nicht mehr ruhig. Als er die Not gehört von seinen Brüdern, von seinen Familien, von den Juden in Jerusalem, war ihm das nicht gleich. Es hat ihn bewegt. Es ist sogar so weit gegangen, dass, als er im Kapitel 2 lesen wir, als er vor dem König war. Der König hat nichts gemerkt, aber die Frau vom König hat gemerkt, dass da etwas nicht in Ordnung ist. Und sie fragt Nehemias, was ist los, bist du krank? Und er ist verschrocken, wo sie ihn das gefragt hat. Warum ist er verschrocken? Weil das ist gefährlich. In der Gegenwart vom König hast du nicht einfach einen Latsch machen können. In dieser Zeit. Du hast nicht einfach so die benehmen, wie du wolltest. Und wo sie ihn anspricht und sagt, hey, was ist los? Ist er verschrocken. Weil er hat schon jemanden einen Kopf verloren, der sich nicht richtig benommen hat in der Gegenwart vom König. Aber er hat es ihnen nachher erklärt und gesagt, wie kann ich glücklich sein, wenn es meinem Volk nicht gut geht? Hat er gesagt. Wie kann ich glücklich sein, wenn meine Brüder am Leiden sind? Kann ich nicht glücklich sein. Und der König hat Verständnis gehabt und hat ihm erlaubt, hat gesagt, gut, ich gebe dir Zeit, du kannst aus deinem Dienst austreten, du darfst nach Jerusalem gehen. Und hat ihn sogar unterstützt mit Material. Und so hat es angefangen, der Ruf und der Dienst von Nehemia in Jerusalem. Wie geht es uns, wenn wir eben von der Not von unseren Mitmenschen hören? Wie fest bewegt uns das? Die Nachrichten hören wir immer wieder von Leuten, denen es nicht gut geht. In Syrien. Schreckliche Bilder. Kinder, die unter den Trümmern sind, die begraben werden. Wir sind jetzt eigentlich schon ein bisschen recht abgehärtet gegen das, weil wir jetzt schon so viel gesehen. Emotionell macht man da ja manchmal ein bisschen Barriere. Das ist weit weg, die Not von diesen Menschen. Gut, jetzt kommen sie daher als Flüchtling. Kommen sie näher. Wie ist es, wenn man von der Not von unseren Mitmenschen, von unseren Familien, wenn es denen nicht gut geht, wie fest betrifft uns das? Von unseren Nachbarn, wie fest betrifft uns das? Wie fest emotional sind wir abgehärtet? Oder Haben wir auch schon so wie der Nehemia reagiert und gesagt, mal, ich will mich einsetzen für dich, ich will für die Leute beten. Das betrifft mich. Wenn es denen nicht gut, mir geht es zwar gut, aber denen geht es nicht gut. Ist das unsere Verantwortung als Christ, als Nachfolger von Jesus? Ist das unsere Verantwortung? Können wir selber eine Antwort darauf geben? Für Nehemia war es wichtig, dass er den Leuten helfen kann. Er hat den Weg auf sich genommen, einen langen Weg. Von Haus auf nach Jerusalem. Mehrere Tage, mehrere Wochen, bis er auch dort ankam. Zu Fuß. Zu dieser Zeit. Und er ist in Jerusalem angekommen und hat sich ein Bild gemacht von der Situation. In der Nacht ist er gegangen, geht die Stadtmauer anschauen, hat ein Ross mitgenommen, seine Helfer. Und in der Nacht, als niemand gemerkt hat, ist er die Stadtmauer anschauen, hat sich ein Bild gemacht, wie ist denn die Situation da in Jerusalem? Und hat gesehen, es ist alles kaputt, es ist alles zerstört. Eine riesige Arbeit vor sich. Dann lesen wir in Kapitel 2, hat er die Leute zusammengerufen. Und hat mich angefangen zu reden. Kapitel 2. Die führenden Männer Jerusalems wussten nicht, wohin ich gegangen war. In der Nacht ist er die Stadtmauer anschauen und was ich getan hatte. Denn ich hatte ihnen, den Priestern und allen, die beim Wiederaufbau mithelfen sollten, noch nichts von meinem Vorhaben erzählt. Jetzt aber sagte ich zu ihnen, ihr seht selbst unser Elend. Jerusalem ist ein einziger Trümmerhaufen. Die Stadttore liegen in Schutt und Asche. Kommt, lasst uns die Mauer wieder aufbauen, damit wir nicht länger dem Gespött der Leute preisgegeben sind. Ich erzählte ihnen, wie Gott mir geholfen und was der König von Persien mir versprochen hatte. Da erklärten sie, gut, wir wollen beginnen, und machten sich entschlossen an die Arbeit. Als Sanballat, Tobia und der Araber Geshem davon hörten, lachten sie uns aus und spotteten. Da habt ihr euch ja einiges vorgenommen. Wollt ihr euch etwa gegen den König auflehnen? Ich entgegnete ihnen, der Gott des Himmels wird unser Vorhaben gelingen lassen. Wir tun nur, was er von uns möchte. Darum werden wir mit dem Bau beginnen. Ihr aber habt kein Anrecht auf Grund und Boden in Jerusalem. Und auch aus der Vergangenheit könnt ihr keinerlei Anspruch erheben. Ihr aber habt kein Anrecht auf Grund und Boden in Jerusalem. Und auch aus der Vergangenheit könnt ihr keinen Anspruch erheben. So hat der Dienst angefangen in Jerusalem vom Nehemia. Es ist interessant, manchmal braucht es gar nicht viel. Manchmal braucht es einen, der die Leute wieder motivieren. Einen, der sagt, hey, merkt ihr nicht, es läuft nicht. Merkt ihr nicht, etwas ist falsch. Merkt ihr nicht, dass die Situation eigentlich nicht gut ist. Das Problem von der Armut, ich habe ja jetzt 15 Jahre in Peru gelebt, ich habe viel Armut gesehen. Das Problem von der Armut ist nicht die Armut selber. Das Problem von der Armut ist die Kultur von der Armut, dass sich die Leute an die Armut gewöhnen. Dass sie eigentlich sagen, ja, so sind wir uns gewöhnt und gar nichts machen, dass es besser wird. Und wenn sie die Chance dazu haben, die Kultur von der Armut, dass sie sich an die Armut gewöhnen, das ist das Problem. Manchmal braucht es jemanden, der ihm die Augen öffnet und sagt, hey, merkt ihr nicht, das ist nicht gut, die Situation. Wir müssen etwas machen. Fangen wir an, das wieder aufzubauen, das, was kaputt ist. Wie gut ist Gott, manchmal so Leute wie der Nehemia berufen, die uns wieder motivieren. Wir brauchen so Leute. Auch im geistigen Leben brauchen wir so Leute, die uns plötzlich wieder den Spiegel hierher und sagen, merkst du nicht, etwas ist falsch. Und wir haben uns manchmal auch an die geistige Armut gewöhnt man sich manchmal. Man gewöhnt sich auch an die Sünde. Und dann braucht es plötzlich jemanden wieder, der ihm sagt, hey, merkst du nicht, da müssen wir etwas dagegen machen. Und die Leute haben sich motiviert und sie haben gemerkt, wir wollen vorwärts gehen, wir wollen wieder aufbauen, wir wollen die Stadtmauer wieder aufbauen. Sie haben sich motiviert vom Nehemias. Es ist aber nicht lang gegangen. da werden die ersten kritischen Stimmen wieder laut. Er hat wahrscheinlich nicht mal Amen gesagt, oder die Leute haben nicht mal Amen gesagt zu dem, was, und wie er so motiviert hat, schon kommen wieder die Nächsten und sagen, hey, was macht ihr eigentlich? Was wollt ihr machen? Was ist euer Ziel? Und machen sich lächerlich, ich werde das nie schaffen. Du wirst das nie schaffen. Was probiert ihr eigentlich? Es funktioniert nicht. Sie sagen sogar, tut euch gegen den König, wenn ihr die Stadtmauer habt, dann werdet ihr nachher euch gegen den König, gegen Artaxerxes, werdet ihr nachher auflehnen und werdet unabhängig sein, weil die natürlich immer müssen Geld zahlen im König, die sind Untertanen gewesen. Er sagt, wenn ihr eure Mauer habt, dann werdet ihr nach euch auflehnen gegen den König. Das war nicht ihre Absicht, sondern es ist ihnen um ihren Schutz gegangen, hauptsächlich gegen die näheren Feinde, die sie hatten. Wie ist es auch einem Nehemias gegangen in dieser Situation? Er war am Anfang und schon kommt der Widerstand. Und der Widerstand ist nachher noch schlimmer geworden. Es ist dann nicht nur bei Auslachen und bei kritischen Stimmen gegangen. Wenn du nach Kapitel weiterlässt, ist es um Leben und Tod gegangen. Die wollen umbringen. Seine Feinde. Die Araber, die rund um sie herum haben gelebt, die wollten ihn nachher in einen Hinterhalt locken und ihn umbringen. Wie ist es auch ihm gegangen? Er hat gesagt, jetzt bin ich im Dienst, warum mache ich das? Jetzt bin ich im Dienst für Gott und lohnt sich das? Lohnt sich der Aufwand? Ich weiß nicht, ob ihm so Gedanken sind durch den Kopf gegangen im ersten Moment. Aber das passiert manchmal. Wenn wir für Gott unterwegs sind, dann ist der Feind nicht weit. Und es gibt, das kannst du fast durch das ganze Buch, durch die ganze Bibel, da gibt es eine teuflische Macht, die von Anfang an ist dagegen war, dass es ein Volk von Gott gibt. Wo von Anfang an dagegen war, dass Menschen zu Gott gehören. Von Adam war der Teufel dagegen und hat probiert, das Volk von Gott zu zerstören. Im Alten wie im Neuen Testament. Und er ist auch heute noch dran, gibt es diese teuflische Macht, die einfach gegen das Volk von Gott tut wirken. Auch im Neuen Testament, der Paulus ist sich das bewusst gewesen. Wenn wir lesen im Thessaloniker, das ist eine theologische Wahrheit, wo man durch die Bibel ist, dort wo Leute für Gott unterwegs sind, dort kommt der Widerstand. Dort ist eine Macht, die nicht zufrieden ist, dass du für Gott unterwegs bist. Das kann jeder bezeugen, der sich für Gott eingesetzt hat. Und ich bin überzeugt, dass auch ihr habt Erfahrungen gemacht habt. Dass dort, wo ihr habt angefangen mit den Leuten über Gott zu reden, manchmal kommt einfach der Widerstand. Der Paulus sagt, 2. Thessalonicher, nein, im 1. Entschuldigung, 1. Thessalonicher, Kapitel 2, sagt er, ihr wisst ja selbst, liebe Brüder und Schwestern, dass unsere Mühe nicht vergeblich war. Als wir zum ersten Mal Gottes Botschaft bei euch verkündeten, und ihr wisst auch, dass wir vor dem Philippi viel zu leiden hatten und misshandelt worden waren, aber Gott hat uns den Mut und die Kraft gegeben, euch seine rettende Botschaft zu verkünden. Und der Paulus hat das gewusst. Er ist sich das bewusst gewesen. Gesagt, wir sind bei euch gewesen, wir haben predigt, aber gleichzeitig haben wir viel gelitten. Es ist nicht einfach gewesen. Wir sind verfolgt worden. Paulus ist schon mal fast getötet worden. Und das gibt es einfach, wenn man für Gott unterwegs ist, gibt es so einen Moment, wo es nicht einfach ist. Ich mag mich erinnern, als wir unseren Dienst haben angefangen unter den Kandoshi-Indianern. Eine von der ersten Reisen, das war die schwierigste. Ich bin meiner Frau Kathi sehr dankbar, dass sie heute Morgen da ist, dass sie mir begleitet. Das gibt mir eine Sicherheit. Ich weiß nicht, wie wichtig für uns Mann ist, dass wir eine Frau haben, die uns Sicherheit gibt. Sie hat mich heute Morgen begleitet und sie hat mich auch viel auf meiner Reise begleitet. Und es ist zwar nicht so einfach, aber mit der Familie und mit den Kindern unterwegs zu sein, aber ich bin lieber mit der Familie unterwegs gewesen, einfach weil es für mich Sicherheit hat gegeben. Es war zwar schwieriger gewesen, mit den Kindern, die immer krank werden, im Ort, wo es kein Spital gibt, aber das hat für mich dazu gehört. Wir haben auch als Familie haben wir die erste Reise gemacht. Das war der Chapuri-Fluss gewesen. Es ist an einem Ort, sie sind von verschiedenen Flüssen, Kandoshi-Indianer gekommen, eine Bibelwoche, und ich habe erst gerade noch die Sprache am Lehren gewesen. Bin nach dem Fluss gehockt, in einem Haus, hinter dem Haus hat der Fluss nicht gesehen. Bin mit der Gandoschi am Reden gewesen. Plötzlich sagen sie mir, Shiniki, Napange, Shanita. Ich habe erst gerade die Sprache angefangen zu lernen. Shiniki, Napange, habe ich verstanden. Shiniki ist mein Name. So haben sie mir gesagt. Sie haben nicht Raphael gesagt, sie haben mir Shiniki gesagt. Napange. Schau, das habe ich auch verstanden. Shanita. Habe ich nicht verstanden. Ich habe gesagt, Shanita. Was ist das? Shanita. Shiniki, Napange, Kokodrilo. Als ich das Wort Krokodil höre, renne ich um das Haus herum und sehe das Krokodil, den Fluss durchzukommen und sehe meine Tochter zusammen mit 10 anderen Kindern im Wasser am Spielen. Die Kinder sind immer im Wasser am Spielen. Dort. Meine älteste Tochter war 5-jährig. Und sie sind dort am Spielen und alle rufen, Shanita, geht raus. Und alle Kinder rennen raus und Mia hat es nicht verstanden und hat auch die Gefahr nicht gekannt. Und bleibt dort und ich rufe, Mia, geh raus im Wasser. Und dann kommt das Kind, reißt sie, geht nochmal ins Wasser und reißt sie am Arm raus. Und das Krokodil bleibt 2 Meter vor ihnen stehen. Sofort ist ein Indianer mit geladenem Gewehr dort gestanden. Obendran, wir waren so ein Hang oben, sie waren jünger. Und das geht extrem schnell bei denen. Ich war so verstummt, wie schnell das die mit dem Gewehr geladen gewesen, Munition und alles bereit zum Schießen. Bei uns, ich habe ja da Militärdienst gemacht, da in Magletsch. Kennt ihr das, da in Schanerberg? Wie heisst es? Oberschan, genau. Oberschan. Und bis auch die Schweizer Soldaten parat waren und das Gewehr geladen haben, ist der Krieg schon lange vorbei gewesen. Aber die Indianer extrem schnell natürlich parat. Innerhalb Sekunden stand er gestanden mit dem Gewehr. Und hat ein bisschen zu lange gewartet und das Krokodil ist nachher abgetaucht, hat noch geschossen, aber nur auf das Wasser. Wir hatten einen riesigen Schock. Kathi und ich, was ist los? Unsere Tochter, 2 Meter von einem Krokodil, und ist ein grosses Krokodil. Ich habe den Kopf gesehen, so ein richtig hässlicher Kopf, grosses Maul. Also die haben das unter Wasser genommen und haben unsere Tochter mitgenommen, wenn es geschossen. Und ich habe gesehen, wie zielstrebig das Krokodil auf die Kinder zugeschwommen ist. Und wo sie nachher draussen war, es blieb stehen. Also richtig ein Angriffsschwumm war es. Und Kathi hat gesagt, was machen wir hier? Und wir haben uns gefragt, was machen wir, warum sind wir hier? Das ist gefährlich. Wir haben am liebsten wieder zurück wollen. Mit dem Radio das Flugzeug anfordern, dass sie es holen können und das wieder zurückgeben. Und die Geschichte ist noch weitergegangen. Am Abend, meine Frau hat sich nicht mehr ins Wasser getraut zum Baden. Am Abend haben sie sich einfach noch mit einem Kübel haben sie sich gewaschen, wo es nachher ein Mittunkel war, um 5 Uhr. Und dann hören wir, Shanita, ist das gleiche Krokodil, 4 Stunden später wiederum meine Frau und meine Kinder geschwommen. Und dann ist wieder der Jander ist nachher gekommen mit dem Gewehr wieder schnell und dann hat er es verwünscht und hat auf der Seite hat er es angeschossen. Es hat sich gedreht und ist nachher mitgenommen worden vom Fluss. Am Morgen vorher, ich habe mich gefragt, ist das normal, dass eure Kinder baden die ganze Zeit im Fluss, ist das normal, das Krokodil angreifen? Und sie sagen, nein, das haben wir noch nie erlebt eigentlich. Vor 50 Jahren mal gibt es ein Kind, das mal getötet wurde, aber es war mehr Legende, als dass sie sicher waren. Also dieses Krokodil angreift, kennen sie eigentlich nicht. Am Morgen vorher war ich beim Dorfchef auf der anderen Seite des Fluss, habe ihn besucht, weil er nicht mehr in den Gottesdienst kam. Und ich wusste, dass seine Tochter krank ist. Und ich wusste, dass er zum Zauberer ist gegangen, zum Schaman. Und ich bin zu ihm gegangen und gesagt, warum kommst du nicht in Gottesdienst? Ich will, dass du wieder kommst. Ich habe ihn probiert zu motivieren. Und er hat mir gesagt, ja, er sei beim Schaman gewesen. Und seine Tochter, seine Krankheit, probiert durch den Zauberer, das wieder zu heilen. Und ich habe gesagt, schau, vertraue auf Gott, komm wieder zurück, komm morgen in Gottesdienst, wir werden für deine Tochter beten. Und er hat gesagt, ja, ich komme, er hat sich wieder motivieren lassen. Das hat ihm viel nicht gefallen. So Sachen. Gerade wenn es um einen Dorfchef geht, der Einfluss hat im Dorf. Und er ist am nächsten Tag gekommen. Wir haben für seine Tochter gebetet. Und er ist wieder zurückgekommen in die Gemeinde. Aber der Widerstand ist gerade gekommen. Am gleichen Tag. In der Nacht, ich hatte noch nie so eine schlimme Nacht gehabt. Ich hatte Fieber gehabt. Ich habe mich, eine von unseren Töchtern hat sich übergeben. Andere hatten Durchfall gehabt. Körperlich sind wir, es ist einfach alles. Wir haben gefragt, was machen wir hier? Warum sind wir hier? Und dann muss man sich ganz bewusst sein, dass es einen Grund hat, warum man das macht. Und wir haben gesagt, wir sind hier, weil wir diesen Leuten helfen wollen. Die Leute, die brauchen Jesus. Und darum sind wir hier, aus Liebe zu diesen Menschen. Nicht, weil wir Freude haben, nicht, weil es uns Spass macht. Aber diesen Leuten geht es nicht gut. Wir müssen diesen Leuten helfen. So habe ich mich motiviert, so hat sich Kathi, haben wir uns beide wieder motiviert. Mal, es hat zwar einen Widerstand da, aber es hat den Grund, warum wir das machen. Vielleicht hast du dich so verlangt, warum bin ich jetzt in dieser Situation? Warum ist jetzt das so? Warum habe ich jetzt mit dieser Krankheit zu kämpfen? Warum habe ich mit diesen Anfechtungen zu kämpfen? Hast du dich schon mal gefragt in diesen Situationen? Der Paulus hat uns eine Antwort. Wenn es uns so geht wie der Nehemias, wenn wir wollen, wir sind motiviert, aber es ist einfach schwierig. 2. Korinther, Kapitel 1, Vers 3. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater voller Barmherzigkeit, der Gott, der uns in jeder Not tröstet. In allen Schwierigkeiten ermutigt er uns und steht uns bei, so dass wir auch andere trösten können, die wegen ihres Glaubens leiden müssen. Wir trösten sie, wie Gott auch uns getröstet hat. Weil wir Christus gehören und ihm dienen, müssen wir viel leiden. Aber in ebenso reichem Maß erfahren wir auch seine Hilfe. Mit diesen Worten möchte ich euch motivieren. Ich weiß nicht, in welcher Situation du im Moment bist. Hast du mit Unsicherheiten zu kämpfen? Warum? Manchmal fragen wir uns ja, macht es überhaupt Sinn, dass sie Jesus nachfolgen? Bei all diesen Widerstand, bei all diesen Problemen, Stress am Arbeitsplatz, bei all dem, wo man nicht passt, macht das überhaupt Sinn, dass sie Jesus nachfolgen? Der Paulus sagt, es macht Sinn. Und vor allem macht es Sinn, dass wir durch diese schwierigen Zeiten manchmal müssen gehen. Weil in diesen schwierigen Zeiten ist, wo wir wirklich an Gott mehr erleben, wo wir auch an Gott uns müssen festhalten, solange es bequem ist und solange wir ein gutes Leben haben, spielt das nicht so eine Rolle. Aber dann, wenn es hart auf hart kommt, dann sind Menschen bereit, auf Gott zu hören, auf die Knie zu gehen und zu beten. Das hast du auch schon erlebt in deinem Leben. Denn wenn es hart auf hart kommt, dann lesen wir unsere Bibel. Dann fragen wir nach Gott. Und das sind die Zeiten, wo wir ja nachher wieder näher zu ihm kommen. Und der Paulus sagt, das ist manchmal notwendig, dass das passiert, dass wir nachher auch wieder mit der Erfahrung, die wir gesammelt haben, unsere Mitmenschen können motivieren und ihnen können weiterhelfen. Darum gibt es manchmal so Anfechtungen, darum müssen wir manchmal durch die Zeit durchgehen, darum gehört das auch dazu. Die schwierigen Momente. Ist eine Schule. Die Frage ist, wie viel lernen wir aus dem heraus? Wie viel lernen wir aus diesen Momenten der Anfechtung? Und was für eine Antwort geben wir? Empfind. Wenn er uns entgegenkommt. Was für eine Antwort gibst du einem Find, wenn er sich lustig macht über dich, wenn er sagt, hat eh keinen Sinn. Du willst Jesus nachfolgen. Schaffst eh nicht. Macht keinen Sinn. Das ist für andere, aber nicht für dich. Gerade du, wo du so viele Probleme hast, du, wo du nicht wert bist, warum folgst du Jesus nach? Das ist die Stimme vom Find, die wir manchmal hören. Aber schau die Antwort, die der Nehemias gegeben hat, dieser Stimme. Das ist genial. Das ist das, was mich an dieser Geschichte fasziniert. Der Nehemias, der so bestimmt war und gewusst hat, um was es geht, er hat sich nicht demotivieren lassen. Er ist standhaft geblieben und hat gesagt, ich lese es nochmal, ich habe es am Anfang schon zweimal gelesen. Ich entgegnete ihnen, der Gott des Himmels wird unser Vorhaben gelingen lassen. Wir tun nur, was er von uns möchte. Darum werden wir mit dem Bau beginnen. Ihr aber habt kein Anrecht auf Grund und Boden Jerusalem. Und auch aus der Vergangenheit könnt ihr keinerlei Anspruch erheben. Der Teufel will immer Anspruch erheben auf das, was er keinen Anspruch hat. Das kannst du eins zu eins übernehmen. im geistigen Leben wie auch in der Realität. Wenn du heute schaust in Jerusalem, was passiert. Auch heute in Jerusalem, das ist so umkämpft, dort die Juden, Moslem und alle wollen Anspruch auf das Jerusalem erheben. Der Teufel lässt nicht locker. Auch in unserem geistigen Leben. Der Teufel sagt immer, du gehörst nicht zu Jesus. Jesus, Gott hat dir nicht vergeben. Das macht keinen Sinn. Aber dann darfst du dir bewusst werden, doch, der Teufel hat keinen Anspruch auf dein Leben. Ich möchte dich motivieren am heutigen Morgen und dir sagen, du gehörst zu Jesus. Du hast dich entschieden, Jesus nachzufolgen. Und darum hat, wir kämpfen zwar mit Problemen, wir kämpfen mit Sünden. Das soll uns aber nicht davon abhalten, dass wir uns bewusst sind, dass wir zu Gott gehören. Da dürfen wir zuversichtlich sein wie der Nehemias. Und die Gemeinde hier, FG Schan, die gehört unserem Herr Jesus Christus. Und die gehört nicht dem Teufel. Und wir werden uns gegenseitig motivieren. Ihr werdet euch gegenseitig wieder motivieren. Und ihr werdet hier am Reich Gottes bauen, wo das eure Berufung ist. Wo es Leute gibt, wo es nicht gut geht. Hier im Liechtenstein. Geistige Not. Familiäre Probleme. Eure Nachbarn, eure Familien. Da gibt es Leute, die sind vielleicht finanziell geht es uns gut. Aber es gibt Nöte auch hier. Und sogar mit den Flüchtlingen, die kommen, haben wir auch sogar Zugang zu Leuten, die sonst nicht haben. Was geben wir da für eine Antwort? Was ist unsere Berufung? Was ist deine Berufung? Ich möchte euch motivieren, dass ihr so denkt wie der Nehemia, dass ihr nicht gleichgültig seid. Seid nicht gleichgültig gegenüber der Not, die ihr seht. Fängt an, für die Leute zu beten. Fängt wieder an, fasten für die Leute. Manchmal haben wir das Fasten verlernt. Machen wir nicht mehr heute. Das ist nicht so unsere Gewohnheiten. Aber warum kann man nicht mal als Gemeinde mal eine Fastenzeit einlegen? Das ist nicht einfach. Das ist anstrengend. Es kostet Zeit, es kostet Überwindung. Auch das Gebet ist nicht einfach. Das ist Arbeit. Aber wir machen es für die Leute, die es nötig haben. Der Nehemia hat es auf sich genommen. Einen riesenlangen Weg gefahren. Sind wir bereit, dem nachzufolgen? Und ich möchte euch dazu ermutigen, fangt an, mit Gott unterwegs zu sein. Und es ist genial, weil ihr werdet Sachen mit Gott erleben. Die sich entscheiden, mit Jesus unterwegs zu sein und für Jesus anfangen, die erleben Sachen mit Jesus. Das kommt automatisch. Du wirst Sachen mit Jesus erleben und das ist genial. Darum möchte ich euch motivieren. Ich kenne den Stefan Lanz, habe ich noch nicht kennengelernt. Er hat ja in Herbruck predigt vor kurzem. Meine Frau, meine Kinder waren der. Sie waren sehr begeistert. Sie hat gesagt, meine Frau kann noch nicht so gut Deutsch, sie kann recht gut Deutsch, aber sie hat gesagt, sie hat die Predigt verstanden. Meine Kinder haben gesagt, sie haben es verstanden. Ich glaube, ich habe auch von anderen gehört, Stefan ist einer, der die Leute motiviert, der kann die Leute mitnehmen. Wie einer wie der Nehemias. Und so dürft auch ihr ihm nachfolgen und ihm helfen, als Gemeinde, ihn unterstützen. Manchmal brauchen wir als Prediger, brauchen wir die Leute, die, ja, wir gehen voran, wir wollen die Leute motivieren, aber wir brauchen auch die Leute, die uns etwa die mithelfen. Ohne das geht es natürlich nicht. Darum möchte ich euch motivieren, vertraut auf Gott. Wir dürfen das Vertrauen haben, du darfst das Vertrauen haben wie der Nehemias. Er wird es gelingen lassen, heisst es hier. Und Gott wird es gelingen lassen in deinem Leben. Er wird es gelingen, wenn du auf ihn vertraust. Was ist unsere Aufgabe? Was ist deine Aufgabe? Frag das in dieser Woche. Tu das Gott fragen. Ich möchte beten mit euch, dass wir einfach dass wir vor Gott kommen und sagen, hey Jesus, hier bin ich. Du kennst meine Probleme, du kennst meine Schwächen, du kennst dort, wo der Teufel mich herausfordern will, wo er mich zu Fall bringen will, aber ich will auf dich vertrauen. Wenn wir so vor Gott kommen, miteinander am heutigen Morgen, seid ihr einverstanden? Stehen wir doch auf zum Gebet. Und Herr Jesus, danke dir ganz fest, dass du bei uns bist in diesem Moment, dass du uns kennst, dass du unsere Stärken und unsere Schwächen kennst. Herr Jesus, und danke, dass du hast versprochen, du bist bei uns. Ich werde bei euch sein, bis an alle Tage Ende. Auf das vertrauen wir, Herr Jesus. Und wir vertrauen ganz speziell in diesen schwierigen Momenten, Herr Jesus. Ich weiss nicht, wie es meinen Brüdern und Schwestern hier geht. Du kennst die Probleme, die sie im Moment am Kämpfen sind. Du kennst die Schwierigkeiten, die jeder hat, am Arbeitsplatz, in der Familie. Du kennst die familiären Probleme, die gesundheitlichen Probleme, Herr Jesus. Und ich möchte sie segnen, Herr Jesus, in deinem Namen. Ich möchte jeden einzelnen von ihnen segnen, Herr Jesus, dass du zu ihnen redest. Dass du sie brauchst, Herr Jesus. Herr Jesus, dass du Leute und dass du Brüder und Schwestern berufst, Herr Jesus, für dich unterwegs zu sein. Dass sie dürfen Sachen mit dir erleben, Herr Jesus. Ich möchte die Gemeinde segnen. Ich möchte Stefan segnen, Herr Jesus. Dass du ihm Kraft gibst, um vorangehen, um die Leute zu motivieren, zum Bau von deiner Gemeinde, Herr Jesus. Wir brauchen dich. Wir sind hier, Herr Jesus, in einer demütigen Haltung im heutigen Morgen. Sind wir hier vor deiner demütigen Haltung, um zu sagen, wir brauchen dich. Herr Jesus, wir brauchen dich, um vorwärts zu kommen. Danke, dass du bei uns bist und dass du uns die Kraft gibst. Amen.